Hallo Dunja Bialas, ich begrüße dich. Dunja Bialas in München. Wir sprechen für den Videocast der Oberhausener Kurzfilmtage. Und Dunja Bialas, du bist sowohl eine Filmkritikerin, selbstverständlich seit vielen Jahren für Arteschock, auch Redakteurin bei Arteschock München. Dann bist du Festivalleiterin von Underdogs, auch schon seit einiger Zeit, einem Filmfestival, was sich ganz besonders auch für die Spannbreiten, sagen wir mal, der visuellen Kunst interessiert. Also das Kino, da geht es nicht nur um Plot und nicht nur um Narration im klassischen Sinn, sondern es geht auch um die Grenzbereiche des Kinos bei den Filmen, die ihr zeigt. Und du bist selbstverständlich auch eine ganz normale Festivalbesucherin, soweit man noch normal ist, wenn man schon jahrelang Filmkritiken schreibt. Vielleicht kannst du in diesen verschiedenen Dingen, die du machst, mal deine Schwerpunkte selber beschreiben. Was interessiert dich vor allem? Wie würdest du dich selber beschreiben?
Also mein Ding ist, vom Kino her kommend zum Film gekommen zu sein. Also für mich war der Anfang der große dunkle Kinosaal und dort dieses Erleben quasi einsam mit dem Film zu haben. Und das sind dann im Prinzip so die Sachen, die mich insgesamt zu meiner Tätigkeit geführt haben und eben einerseits als Filmkritikerin über Filme zu schreiben, meine Seherlebnisse in Texten wiederzugeben und andere quasi mit anderen dieses Erlebnis zu teilen. Und eben aber auf der anderen Seite, auch wenn ich dieses Wort nicht mag, als Kuratorin diese Filmerlebnisse anderen vorzuschlagen. Also quasi nochmal so im konkreten Space, im konkreten Raum diese Erlebnisse nochmal anzubieten und die dann wirklich als Seherfahrung mit den anderen zu teilen. Also das sind so im Prinzip diese beiden Sachen, die mich zum Kino, zum Film gebracht haben. Und deswegen sehe ich mich auch tatsächlich als Sehende, als Betrachterin. Und ja, so könnte
Du
man
bist ja
sagen.
auch, eine regelmäßige Besucherin der Kurzfilmtage. Und vor einigen Jahren hast du mal mit Freunden, also wir sind beide im Verband der deutschen Filmkritik, kann man ja sagen, und du hast dann mit Freunden und Bekannten von uns zusammen ein Manifest auch geschrieben und in Oberhausen veröffentlicht, ein Manifest für aktivistische Filmkritik. Vielleicht kannst du noch mal kurz für unsere Zuschauer beschreiben, was damit gemeint war.
Naja, aktivistische Filmkritik soll eben über die traditionelle Filmkritik hinausgehen. Das heißt auch filmpolitische Zusammenhänge mit einbeziehen und überhaupt über das Kino an sich nachdenken. Also unsere Tätigkeit ist ja an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Es muss erstmal Filme geben, dann muss es jemanden geben, der diese Filme auch zeigt. Es muss die Orte geben, wo man die Filme sehen kann. Und letztlich brauchen wir dann natürlich auch einen Publikationsort, wo wir drüber schreiben können. Und das sind Zusammenhänge, die von dieser, ich sage jetzt mal, Einzelfilmkritik oftmals nicht gesehen werden, die vernachlässigt werden, weil einfach die Filmkritik dann teilweise sehr unpolitisch ist und sich für solche Zusammenhänge nicht interessiert, ganz einfach. Ja, soll jetzt auch kein Vorwurf sein. Das ist ja auch quasi eine ästhetische Haltung, dass ich mich nur für den Einzelfilm interessiere. In den Augen der aktivistischen Filmkritik aber sollte man über diese Einzelfilmkritik tatsächlich hinausdenken und auch mal sozusagen den Beruf, ohne jetzt gleich gewerkschaftlich nachzudenken, in Blick nehmen und eben, was sind denn die Bedingungen für Filmkritik an sich? Auch in welchen ökonomischen Abhängigkeiten bewegt man sich als Filmkritiker? In welchem Gesamtdiskursnetz bewegt man sich? Warum werden manche Filme besser besprochen, manche schlechter? Warum gibt es unsichtbare Filmografien und so weiter und so fort? Also das große Ganze, das ist quasi für die aktivistische Filmkritik wichtig in den Blick zu nehmen. Und deswegen haben wir eben auch eben vom Verband der Filmkritik dann die Woche der Kritik in Berlin gegründet, eben auch als nicht nur als Reaktion auf die damalige Berlinale, sondern vor allen Dingen als Tätigkeitsfeld, wo wir Filmkritik auch angesiedelt sehen, eben auch selber Filme sichtbar zu machen.
Ja, man kann ja auch sagen, dass wir auch seit Jahren zusammen mit anderen Artischock machen, das Filmmagazin in München, eines der ältesten in Deutschland. Und wir versuchen ja auch gewissermaßen in diesem gerade beschriebenen Sinn aktivistisch zu sein und das Kino, die Filme im Zusammenhang zu sehen mit den Produktionsbedingungen, mit den Bedingungen, in denen sie vorgeführt und überhaupt ans Publikum gebracht werden. Und natürlich auch uns vor allem aufs Kino zu konzentrieren. Also Kino in dem Doppelsinn, dass es einen bestimmten Typus Film beschreibt, der für die große Leinwand gemeint und gedacht ist, der sich auch unterscheidet von dem, was man so im Fernsehen und im Internet sehen kann, ästhetisch unterscheidet, oft auch von seinem Inhalt her. Kino aber natürlich auch als der Ort, an dem man Filme sehen kann und an dem man sogar gute Fernsehfilme auch ganz anders sehen wird, wenn sie diese Leinwand überhaupt vertragen. Jetzt kommt das Kino in diesem Doppelsinn gerade unter Beschuss. Es ist gewissermaßen prekär. Gerade heißt, insbesondere durch Corona, zu allem, was vorher schon dieses Kino gefährdet hat. Allein schon die Digitalisierung ist ein großes Problem für den Typ Film, den wir auch meinen, der auch was mit klassischem Analogbild zu tun hat. Und dann kommt noch Corona dazu. Das heißt, Filme können nicht gezeigt werden, oder sie werden im Internet gezeigt. Die Kinos haben geschlossen, auch wenn ich jetzt gehört habe, dass es zu einer gewissen Renaissance des Autokinos kommt, so in manchen Orten. Das ist das allerneueste Ding, wo es ja auch so ein bisschen bizarr ist und man kann darüber streiten, ob das das Kino ist, was wir damit meinen. Können wir gleich nochmal drauf kommen. Aber erst einmal, wie tangiert, wenn um nicht zu sagen, wie infiziert Corona gerade das Kino und auch möglicherweise seine Zukunft?
Ja, das ist eine weite Frage. Vielleicht, du willst jetzt auf das Stream hinauskommen, mit Sicherheit. Es ist
Ja,
ja
du
so,
hast einen Text über Stream
wir haben ja
geschrieben.
genau, wir haben jetzt eine Krise des Kinos durch Corona, was eine andere Art von Krise ist, als wir sie vorher hatten. Und was wir aber nicht haben, ist eine Krise des Bewegtbilds, zumindest nicht an der Oberfläche. Ja? Wenn man genau hinschaut, bahnt sich jetzt gerade eine riesige Krise an des Bewegtbilds. Aber jetzt auf den ersten Blick sieht ja alles so aus, als wäre das Bewegtbild sozusagen der Profiteur der Corona-Krise. Ja, es wird ja allenthalben von diesen Krisenprofiteuren gesprochen und das Bewegtbild gehört mit Sicherheit dazu. Auf den ersten Blick allerdings nur. Was wir merken ist natürlich, dass ich denke mal, dass es zumindest jetzt auch Klassenunterschiede gibt im Home-Streaming. Ja, ich weiß nicht, und was du für Devices hast. Ich schaue Filme auf meinem Laptop, immerhin mit Kopfhörern. Das ist schon mal suboptimal. Manche haben vielleicht einen großen Bildschirm, dafür haben die auch einen genauso großen Kühlschrank. Und sie wandeln dann ständig zwischen Kühlschrank und Bild hin und her. Das
Ja, und eine
heißt,
Speisekammer, wo das Klopapier gelagert ist. Die vielen
und die
Rollen, das natürlich
Vorratskammer,
auch.
ja, oder die Speisekammer, die jetzt genau keine, ja. Also, da haben wir schon mal ein Riesenproblem in der Aufmerksamkeit, ja, aber das sind quasi, das gehört ja reflexartig zur Verteidigung des Kinoraums dazu, dass man sagt, im Dunkeln hat man die verstärkte Konzentration auf die Leinwand, man hat den Kinosound, man hat das gemeinschaftliche Erleben, wobei das ist ja manchmal gar nicht so angenehm. Wenn der Nachbar tuschelt oder raschelt mit der Popcorn-Tüte, also das sei alles mal dahingestellt, das ist auch alles bekannt. Ja, ich glaube, darüber müssen wir uns nicht austauschen.
Nee, aber du würdest es auch verteidigen, oder? Du magst schon auch den
super.
Kinoraum.
Darauf will ich jetzt quasi hinaus mit meiner Vorrede. Der Kinoraum ist absolut wichtig für eine bestimmte Art von Kino. Also ich vertrete ja so eine These, dass es eine bestimmte Art von Streaming-Filmen gibt, genauso wie es Festivalfilme gibt, die besonders geeignet sind für den Streaming-Dienst. Das heißt, du hast eine relativ schnell oder dynamisch erzählte Geschichte, du hast viele Figuren, die sehr dynamisch miteinander verwoben sind, sodass du permanent Aufmerksamkeitsimpulse bekommst und sozusagen dranbleibst. Ja, das schuldet sich natürlich alles dieser Fernsehästhetik oder den Erkenntnissen, die man von diesem fernsehhaften Erzählen hat. Und das hat sich übertragen auf die, jetzt nicht nur auf die Serien. Serien sind nochmal ein anderes Beispiel, das will ich jetzt eigentlich ausklammern, sondern eben auf die Filme, die bei Netflix gut ankommen. Sagen wir es mal so, ja. Auf der anderen Seite gibt es dann eben den Film, von dem du vorhin, den du vorhin angedeutet hast, der die große Leinwand braucht. Also sprich, nehmen wir mal an, diese Filme des sogenannten Slow Cinema, mit langen Einstellungen, mit wenig Handlung, mit einer deskriptiven Handlung, ja, nicht einer, also nicht keine erzählte Handlung, sondern eine Handlung, die sich aus den Bildbeschreibungen heraus erschließt, die der Zuschauer sich erschließen muss, quasi in einem aktiven Verhältnis, das er zum Bild einnimmt. Dann Stille im Film, Dunkelheit im Film, also quasi diese Nicht-Bytes und Bits, die du hast, mit denen du die Raum und Zeit erst spürbar machen. Das sind alles filmische Formen, die jetzt gerade absolut in die Defensive geraten, dadurch, dass wir jetzt alles streamen. Warum ist das so? Erstens wegen diesen technischen Voraussetzungen, von denen ich vorhin gesprochen hatte, und aber eben andererseits auch wegen dieser verkürzten Aufmerksamkeitsspanne, die wir einfach im eigenen Wohnzimmer haben. Ja, da ist mein Handy ist nebenan, kein Zuschauer, Nachbar, der sich beschwert, wenn ich ratsche oder nebenbei ein Telefonat führe oder irgendwas schnell mal google oder so. Das sind einfach Voraussetzungen, die gegen die ästhetische Rezeption des Kinobildes sprechen oder des Bewegtbildes. Ich mag das Wort eigentlich auch nicht, Bewegtbild, aber gut. Und eigentlich dadurch diese künstlerische Komposition in den Hintergrund treten lassen vor diesem Erzählkino, vor der handlungsbasierten Erzählung, wo die Schauspieler ihre Großaufnahme bekommen, wo die Schnitte mich bei der Stange halten.
Ja, ich kann das nur bestätigen. Also es entspricht auch meiner Erfahrung, weil ich manchmal ja auch Filme mir noch ein zweites Mal dann im Stream anschaue oder in irgendeiner Form, wie man das bekommt als Rezensionsexemplar, als Filmkritiker, wenn man sich nach einem Jahr erinnern möchte. Und ich habe mir zum Beispiel Atlantique nochmal angeschaut. Atlantique war für mich von Mati Diop einer der tollsten Filme beim letzten Festival in Cannes vor ziemlich genau einem Jahr. Und das ist ein Film, der extrem körperlich wirkt, emotional wirkt. Also abgesehen von seiner Geschichte und seinen Figuren, glaubt man in diesem Moment in Dakar im Senegal zu sein, die Wellen, das Meer, man glaubt dieses Meer richtig zu riechen. Der alleine, wie das manchmal silbern, manchmal orange im Sonnenuntergang, manchmal blau-grau glänzt oder diese Farben ausstrahlt und sehr intensiv. Allein das alles teilt sich im Flachbildschirm. Und ich habe, um diese Frage zu beantworten, einen relativ großen Flachbildschirm, auf dem ich dann solche Filme schon angucke. Manchmal auch Computer, klar, aber dann so einen Film dann unbedingt. Und das war auch schön. Das ist ein guter Film, aber es war mit nichts vergleichbar. Und das lag nicht daran, dass das das zweite Sehen war, sondern es war einfach weniger Intensität, so würde ich das nennen. Und um diese Intensität geht es ja. Das ist, glaube ich, das, was du auch beschreiben wolltest. Jetzt stellt sich die Frage an dich, wie diese Situation, da bin ich mit dir einig, die ist konstatiert und jeder kann bei Artischock auch nochmal nachlesen. Du hast schon zwei Texte darüber geschrieben, also diese verschiedenen Facetten des Streamings. Aber wie antworten wir darauf? Sowohl als Filmliebhaber, als Cinephile, aber auch wie antworten wir darauf, da du ja auch ein Festival machst und du hast ein bisschen Glück gehabt, dass du jetzt nicht unmittelbar, dass nicht Corona 2 Wochen vor deinem Festival ausgebrochen ist, aber doch immerhin. Es ist nah dran und wir erleben sehr viele Festivals, wie Oberhausen auch, die sich dann ins Netz zurückziehen oder manche moderieren das dann auch so an, die jetzt das Netz nutzen, um ein ganz anderes Festival zu machen. Und es gibt ja aber auch Antworten, die sehen anders aus, dass man ein Festival teilt. Manches, wie solche Gespräche im Netz führt, aber die Filme selber dann später, so macht das zum Beispiel Go East, später dann zeigen will im Kino, wo sie hingehören. Oder man sagt ganz ab. Das Filmfest München hat jetzt ganz abgesagt. Also wir sind noch vor Ostern, also noch ist Fastenzeit. Würdest du uns allen Streaming-Fasten empfehlen, oder gerade weil wir das Kino lieben?
Ich will, ja, also Fasten ist ja nie verkehrt, wie wir alle wissen, weil es den Appetit dann wieder in Gang setzt. Ja, also jetzt mal so ganz plump gesprochen.
Muss
Und
ich
das
mal
hatte ich ja,
ausprobieren.
und das hatte ich ja auch in einem meiner Texte quasi empfohlen, dass wir in der Corona-Zeit jetzt nicht zu viel streamen. Also ich hatte jetzt von keinem Streaming-Verbot geschrieben, sondern empfohlen, sich ganz, ganz bewusst auszusuchen, was man schaut und nicht so einem Binge-Watching zu verfallen oder einfach sich berieseln zu lassen von irgendwelchen quasi von mir aus von Netflix vorgeschlagenen Filmen und die sich dann einfach reinzieht, egal ob man da jetzt Lust dazu hat oder nicht, einfach weil sie da sind und weil man zu faul ist, ja. Also so ein gewisses Streaming-Fasten, ja, aber nur eben um den Appetit sich zu behalten. Ich hatte auch davon gesprochen, dass wir aufpassen müssen, dass das Bewegtbild, der Film nicht die Kunstform von Corona bleiben wird. Also dass dieses Virus dem Film angeheftet bleibt als Negativerfahrung. Und dass man vor allen Dingen auch nicht vergisst, wozu Filme eigentlich gemacht sind, auch wenn es auch wieder ein Taubpass ist, ja, Filme sind für die große Leinwand gemacht. Das ist ja auch ein Schlagwort der Kinoindustrie. Gut. Was jetzt die Festivallandschaft anbetrifft, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite vermisse ich stark die Reisen, die ja verbunden sind mit einem Kontakt, den man dann hat zu Kollegen, zu den Regisseuren, zum ganzen Filmgeschehen. Also quasi, das ist ja eben das, was man vielleicht unter Eventcharakter verschlagworten kann. Deswegen glaube ich auch, ehrlich gesagt, dass Festivals nachholen im Kino mit einzelnen Filmstreams, dass es nicht funktioniert, weil du brauchst diesen Kontext des Festivals, du brauchst die Gäste, du brauchst diese eine konzentrierte Woche brauchst du einfach, damit, glaube ich, diese Art der Filmrezeption funktioniert. Auch um die Filme sozusagen zum Funktionieren zu bringen, weil wir hoffen ja, dass diese Festivals, von denen wir sprechen, eben keine Filme zeigen, die jetzt zwingend mir vom Algorithmus von Netflix vorgeschlagen werden. Ja? Also das heißt, es sind vielleicht sperrige Filme, vielleicht schwierige Filme. Filme von unbekannten Regisseurinnen und Regisseuren und so weiter und so fort. Und das braucht schon diese Kontextualisierung durch ein Festival, ganz klar in meinen Augen. Auf der anderen Seite sehe ich das tatsächlich unter Umständen als eine, naja, Chance klingt jetzt ein bisschen zu euphemistisch, ja, für bestimmte Filmformen, also gerade jetzt vielleicht für Oberhausen. Die Kurzfilmform. Ich finde, dass die Kurzfilmform sich auf besondere Art und Weise eignet für den Stream, weil es sozusagen hat vor dem Computer sozusagen schon mittransportiert in der kurzen Form und auch so dieses Neugierigsein auf das nächste, ja, dieses Art Browsen in der Filmgeschichte. Also ich weiß nicht, wie du Filme streamst. Bei mir ist es tatsächlich so mehr so wie ein Blättern in der Bibliothek. Ich sehe einen Film, das erinnert mich dann was, dann schaue ich schnell, ist der irgendwie online verfügbar, bookmarke mir den für meinen nächsten Stream und so lasse ich mich gerade so ein bisschen treiben und kann das auch genießen, ja. Und genauso kann ich halt auf eine sehr viel, vielleicht auf eine sehr viel unmittelbare Modell, was Streamings und ihn dann quasi so eine völlig anti-medial gedachte Position zu bringen, dass er quasi sich die Zeit nehmen muss, von dann und dann vor dem Computer oder vor dem TV zu sitzen. Kann man machen, bin ich gespannt, ob das aufgeht. In meinen
So macht es
Augen,
Oberhausen. So wird
ja.
es dann während der Kurzfilmtage sein, dass man kuratierte Programme hat. So ähnlich wie wenn wir dahin fahren würden. Dann hätten wir die Chance, in zwei, drei Gelegenheiten ein bestimmtes Programm zu sehen, was auch mit einem Film anfängt und mit einem anderen Film aufhört. Und in der Mitte gibt es noch zwei, drei andere. Und da können wir zwar rausgehen zwischendurch, das kontrolliert niemand, aber wir haben nicht viele Möglichkeiten. Wir müssen das Programm durchgucken.
Immerhin kommt man dann wieder in den Saal rein und nicht
Ja,
in Open
genau.
House, wo man dann immer warten muss. Ja, gut, das ist die simulierte Wirklichkeit, ne? Das ist eigentlich im Prinzip so ein bisschen wie das Medium als Prothese für etwas, was man nicht hat. Kann man schauen, ob das funktioniert.
Wie ist
Wird
es
sich
für dich
zeigen.
überhaupt? Wie ist für dich überhaupt Kino? Also genau dieses Modell. Also es gibt Leute, die sagen, Kino ist das wahre Leben. Die sagen, dann gibt es die These zu sagen, es ist eine Fortsetzung des Lebens, das wir führen, außerhalb des Kinos, im Kino. Und wieder andere beschreiben das im weitesten Sinn als eine Gegenwelt. Welche Option würdest du ziehen?
Oh, das ist jetzt wieder eine ganz andere Frage. Kino ist Kunst, ja. Kino ist Kunstform, eine Kunstform und genauso gesättigt vom Leben wie auch eine Malerei oder ein Haus, eine Architektur, ja. Das ist völlig was anderes. Also
Ja.
es ist kein Second Life, es ist keine simulierte Wirklichkeit, sondern es ist immer ein gestalteter Zugriff der Wirklichkeit, des Realen. Womöglich hat es mit dem Realen überhaupt nichts zu tun. Ne? Das ist also komplett, aber es ist mein Leben, ja. Es ist
Na klar.
das Leben, was
Ja.
ich liebe, findet halt zum größten Teil mit Filmen oder in Filmen statt. Es ist aber nicht so, dass ich das irgendwie verwechseln würde.
Ja, genau. Ja, so ähnlich geht mir das auch. Jetzt müssen wir, glaube ich, wir haben sehr stark über Rezeption gesprochen und wenn man so will, über die heilige und positive Ebene, die Aura des Kinos. Wir müssen, glaube ich, über ganz konkret auch Produktionsverhältnisse und Verwertungsverhältnisse von zum Beispiel Filmfestivals und auch von der Kinokultur sprechen, die ja trotzdem ökonomisch, selbst wenn sie abhängig ist von Förderern, sich in irgendeiner Weise rechtfertigen muss. Es gibt ja doch schon große Befürchtungen, obwohl dieser Shutdown, wie man ihn auch immer beschreiben will, ja erst so 3 Wochen dauert. Du hast auch schon beschrieben, dass du, mir geht's ähnlich, die Reisen schon vermisst. Abgesehen, dass man vielleicht vermisst, dass man einfach mal bei der Sonne mit ein paar Leuten draußen sitzt, beim Bier. Aber genau das, ja, dass man ins Kino nicht gehen kann, das tangiert nicht nur uns als Cinephile, sondern es tangiert vor allem mal die Leute, die Kino machen und die davon leben müssen in irgendeiner Weise. Siehst du das als in irgendeiner Form, auch hier sagen wir mal Corona als Chance, dass man also danach viel stärker das schätzt, was man jetzt zwangsweise vermissen musste eine Weile, dass man also vielleicht dann mehr ins Kino geht? Oder glaubst du eher, alle möglichen Menschen, ob sie jetzt ein bisschen Streaming fasten oder nicht, gewöhnen sich zu sehr an dieses Zuhause-Sitzen auf dem Sofa, an diese Bewegungslosigkeit und werden noch fauler, noch vereinzelter? Und wie tangiert das die Kinos? Was hörst du? Du bist ja im Gespräch mit vielen Kinobetreibern, auch mit anderen Festivalmachern. Was hörst du so?
Also ich glaube, dass die Zeit der Couch-Potatoes nach Corona verstärkt aufhören wird, dass die Leute genug haben vom eigenen Wohnzimmer. Es sei denn, die Krise dauert so lange, dass wir in den November hineinkommen und es dann schon wieder kalt wird. Ja, das kann schon tatsächlich passieren. Also es gibt auch sehr negative Prognosen. Nur glaube ich halt eben nicht, dass das Kino an Corona oder von Corona in irgendeiner Weise profitieren kann. Denn eben auch eben trotz Streaming-Fasten, ja oder nein, werden die Menschen eben gierig sein auf dieses Leben, von dem wir vorhin sprachen, also dieses erste Leben, das draußen sitzen, das sich unterhalten mit Menschen, dieses Interagieren, in der Sonne sitzen, die Füße ins Wasser halten und so weiter und so fort. Und eben nicht wieder still auf einem Platz sitzen und etwas zugucken. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich Kino am ehesten tatsächlich noch wirklich sehr stark in Mitleidenschaft gezogen von allen Künsten. Weil auch wenn du ins Theater gehst, da hast du dann die echten Schauspieler auf der Bühne. Du hast dann, also dass dieser Live-Aspekt, ja, quasi im starken Sinne, dass der tatsächlich stark in den Vordergrund rücken wird. Festivals unter Umständen können eben davon profitieren, weil es genau diesen Live-Charakter so betont als in der Anordnung, ja, als Veranstaltung. Aber Kinos an sich, die haben es, glaube ich, echt schwer, auch eben nach Corona. Also unabhängig von dem ganzen Finanziellen, was die jetzt gerade erleiden, Grütters hat jetzt irgendwie angeregt, das Ganze vor den Bundestag zu bringen, die Kinosituation, kann man jetzt mal gespannt sein, was dabei rauskommt. Also
Da gibt es
wahrscheinlich.
sehr kritische Stimmen auch schon im Netz. Da wird, glaube ich, morgen oder übermorgen, also dieser Tage, muss ich ja sagen, was auf Artischock dazu stehen. Da wird einer von uns beiden was schreiben, glaube ich.
Ja, weil es ist also ein mittlerer Witz. Ja, sie machen sich überhaupt keine Vorstellung darüber, was das für die Kinobetreiber bedeutet. Und ich hoffe aber insgesamt darauf, dass es eine Umbewertung gibt von dem, was Kultur als Wert bedeutet für die Gesellschaft. Ja, also es gab ja am Anfang dieses, wo ich mich auch wirklich sehr darüber aufgeregt habe, dieses Diktum über die nicht wichtigen Veranstaltungen. Das war dann sofort Theater und Kino wurden ja quasi als erstes geschlossen. Dann gibt es ja dieses geisterhafte Wort systemrelevant. Ja oder nein, also allein diese Kategorisierung, wir verstehen alle, was damit gemeint ist, wir sind jetzt nicht so ganz naiv, aber trotzdem ist es ein wahnsinnig gefährliches Wort. Und da muss man auf jeden Fall dagegen anschreiben, ansprechen, andenken und auch eben aktivistisch agieren. Ja? Und das wirklich quasi auf unsere Agenda müssen wir das jetzt alle setzen, dieses Stichwort, dieses Hässliche. Und insofern denke ich, dass wir das Kino in dem Sinne nur retten können über diese Krise hinweg, wenn wir so ein anderes Bewusstsein jetzt mal dem Ganzen geben. Also wir können es nicht den Kinos an sich überlassen. Also es gibt ja auch solche und solche Kinobetreiber, das wissen wir ja auch. Aber dieses privatwirtschaftlich gedachte, quasi außerhalb der Kultur situierte, das ist nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und entweder entdeckt man Kino als sozialen Raum wieder, belebt den und auch Film als Kunstform, was unbedingt eben ins Kino gehört, also eben nicht auf den Stream. Ja, das müssen wir irgendwie schaffen. Und dafür bin ich bereit, mein Engagement hineinzulegen, ja.
Ja, das war jetzt schon fast eigentlich ein Schlusswort, obwohl ich dich nach zwei, drei Sachen fragen wollte. Aber ich will zwei kurze Fragen dir wenigstens noch stellen. Erstens, kennst du eigentlich irgendeinen Menschen, der überhaupt nicht streamt, gerade in diesen Tagen und Wochen?
Ja, meine Eltern.
Das ist doch gut. Was machen die ganze Zeit?
Ja, die schauen dann wahrscheinlich fern, ja. Also quasi die Renaissance des Fernsehens. Darüber hat man jetzt noch gar nicht nachgedacht. Gibt es mit Sicherheit auch. Nee, aber kenne ich jemanden, der nicht streamt? Nein, kenne ich eigentlich nicht.
Also ganz konsequentes Fasten einstweilen noch nicht, wobei das schon denkbar ist. Man kann ja auch mal Bücher lesen zum Beispiel, sogar dann noch nicht mehr Fernsehen.
Nur in Berlin, weil in München sind ja die Buchhandlungen geschlossen. Deswegen
Dann
gibt es
hast
da
du keine zu
auch
Hause, keine
diesen
ungelesenen.
Banner, Support Your Local Bookstore. Ja, weil man bei vielen Buchhandlungen auch online bestellen kann, was sich langsam rumspricht. Und natürlich haben wir so viele ungelesene Bücher zu Hause. Also klar, wir lesen auch mehr. Also an sich, das ist natürlich auch schön, jetzt bei Corona, man hat mehr Zeit, das aufzuarbeiten, was vielleicht liegen geblieben ist, Filme zu gucken, die man lange schon mal nachholen wollte, die DVDs, die man sich besorgt hat und so weiter. Das ist ja alles wunderschön und gut. Nur will man das halt vielleicht sich selber aussuchen, ob man es
Ja,
macht oder nicht. Aber
natürlich. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir das jetzt wirklich als Schlusswort. Man will es sich selber aussuchen, ein Plädoyer für Freiheit und Aktivismus. Ich danke dir sehr, Dunja Bialas in München. Und man kann deine Texte lesen, zum Beispiel auf Artischock und dir begegnen bei Underdogs, beim Hauptverband Cinephilie und irgendwann ganz bestimmt auch wieder in Oberhausen. Bis
auf
bald.
jeden
Danke
Fall.
dir.
Also, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.